Da sitzt sie nun, müde, traurig, zerbrochen, am Ende ihrer Kräfte. Von dem, wie es einmal war, ist nichts mehr übrig. Das hätte sie sich niemals erträumen lassen, als sie vor 4 Jahren geheiratet hatte. Oh, wie begeistert sie gewesen war, wie sehr sie sich auf diesen neuen Lebensabschnitt gefreut hatte. Sie war so verliebt gewesen, so voller Freude für das neue Leben, das jetzt mit ihrem neuen Mann anbrach. Sie hatte sich so sehr gefreut auf diesen Moment der Heirat. Es war alles perfekt gewesen. Und dann kam der erste Streit. Wegen irgendeiner Lappalie. Die Emotionen waren hochgekocht. Das erste Geschrei. Nach einiger Zeit stritten sie wieder. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Irgendwann hatten sie es nicht mehr ausgehalten. Und so saß sie nun hier, vor sich ausgebreitet, den Trümmerhaufen ihres Lebens. Auf der linken Seite lagen vorher ausgebreitet die Scheidungspapiere und in ihrer rechten Hand hatte sie den Stift, mit dem sie nur noch die Unterschrift setzen musste. Innerlich schrie alles in ihr, klagte, tobte. Wie konntest du es so weit kommen lassen, Gott? Wir haben unsere ganze Ehe immer versucht, dich in den Mittelpunkt zu stellen. Wir haben alles gegeben, wir haben gebetet, wir haben Gemeinschaft gehabt mit dir und miteinander. Als der erste Streit kam, ich habe jeden Tag dafür gebetet, dass du Heilung schenkst. Meine Freunde haben gebetet, mein Mann hat dafür gebetet. Und selbst als es hoffnungslos war und ich nichts mehr tun konnte, ich habe weiter gehofft, dass du Heilung schenkst, dass du Veränderung schenkst. Wie konntest du es so weit kommen lassen, Gott? Ich dachte, du liebst mich. Wo bist du, Gott? Warum hast du nichts getan? Hier saß sie, hoffnungslos enttäuscht von dem Gott, dem sie doch alles zugetraut hatte. Von dem Gott, von dem sie sich Heilung erhofft, Veränderung erwartet hatte. Hoffnungslos enttäuscht, wenn Gott unseren Erwartungen nicht gerecht wird. Hoffnungslos enttäuscht, wenn Gott unseren Erwartungen nicht gerecht wird. Ich weiß nicht, ob du das schon einmal erlebt hast, dass Gott dich hoffnungslos enttäuscht hat. Vielleicht tut es auch jetzt gerade. Ich möchte euch heute gerne in die Geschichte von Lazarus mit hineinnehmen. Die Geschichte von Martha, von Maria und von Jesus. Weil ich glaube, dass sie zu dem Thema echt viel zu sagen hat. Ein Mann namens Lazarus war krank. Er wohnte mit seinen Schwestern Martha und Maria in Bethanien. Damit beginnt die Geschichte. Wir wissen, dass Jesus ein Freund von Martha und Maria war. Martha, die immer wieder gastfreundlich war, die Jesus aufgenommen hat, die ihn bei sich beheimatet hat. Maria, das war die Frau, die seine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt hatte und sie mit seinen Haaren wieder getrocknet hatte. Die Frau, die sich finanziell in Jesus' Dienst eingesetzt hatte und ihn unterstützt hatte. Und Jesus war auch ein Freund von Lazarus. Martha und Maria haben mitbekommen, wie Jesus Wunder getan hat. Wie er Lahme gehend, Hungrige satt und Blinde sehend gemacht hatte. Und so war es nur logisch, dass sie ihn fragten, als Lazarus krank wurde, dass sie von ihm Heilung erwarteten. Ich kann mir allerdings gut vorstellen, dass sie, bevor sie Jesus fragten, erst alles andere versuchten, um Lazarus selbst gesund zu pflegen. Dass sie vielleicht einen Arzt riefen, dass sie ihn pflegten, ihn versorgten, so gut sie konnten. Und erst als es wirklich hoffnungslos war in ihren Augen, wo sie merkten, wir können nichts mehr tun, schickten sie einen Boten zu Jesus. Jesus, der, den du lieb hast, ist sehr krank. Sie setzten ihre ganze Hoffnung jetzt in Jesus, in ihn, der selbst Fremde geheilt hatte. Und immerhin war Jesus ihr Freund, war Jesus Lazarus Freund, dann konnte er doch auch bei ihm mal ein Wunder tun. Er hatte mit einem Wort Kranke gesund gemacht, dann konnte er doch das Gleiche jetzt auch mal für seinen Freund Lazarus tun. Die Botschaft der Schwester macht 2 Sachen deutlich. Erstens appellieren sie an die Beziehung von Jesus zu Lazarus. Sie sagen nicht, Jesus Lazarus ist krank, sondern Jesus der, den du lieb hast, ist krank. Jesus, du liebst ihn doch, er ist doch dein Freund. Dann kannst du doch erst recht mal ein Wunder tun, wenn du das auch bei Fremden geschafft hast. Und zweitens sagen sie, Jesus, Lazarus ist sehr krank. Es ist keine Lappalie, glaub uns. Wir haben schon alles getan, was in unserer Macht stand, und wir würden dich nicht fragen, wenn wir nicht wirklich wüssten, dass jetzt der richtige Augenblick ist, dass du eingreifst. Also bitte mach dich sofort auf den Weg, komm her und heile Lazarus. Aus Sicht der Schwestern ist die Hoffnung, dass Jesus kommt, eingreift und Lazarus heilt, sehr begründet. Er liebt Lazarus doch und er muss doch sehen, dass jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt ist. Und tatsächlich, Johannes betont noch einmal, Jesus hatte Martha, Maria und Lazarus sehr lieb. Und als er die Botschaft hört, sagt er es auch. Lazarus' Krankheit wird nicht zum Tode führen. Sie dient vielmehr der Verherrlichung Gottes. Der Sohn Gottes wird durch sie verherrlicht werden. Na also, und weil das so ist, lässt Jesus alles stehen und liegen, macht sich sofort auf den Weg nach Bethanien, spricht ein Machtwort und Lazarus ist geheilt. Jesus wird verherrlicht und die Beziehung zwischen Jesus und den Geschwistern ist so tief wie nie zuvor. Happy End. Oder auch nicht. Denn was macht Jesus? Als er von seiner Lazarus-Krankheit erfahren hatte, blieb er noch 2 Tage, wo er war. Erst dann, sagte er zu seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Moment mal, wie war das? Er blieb noch 2 Tage, wo er ist. Erst dann machte er sich auf den Weg zu den Geschwistern. Hatte er nicht verstanden, wie dringend und wie wichtig das jetzt war? Johannes macht hier nicht deutlich, was Jesus zu tun hatte. Offensichtlich geht es darum auch gar nicht, sondern nur um den Umstand, dass Jesus sich nicht sofort auf den Weg machte. In der Zwischenzeit müssen Martha und Maria wie auf Kohlen gesessen haben. Ich kann es mir richtig gut vorstellen, wie Martha und Maria sich gegenseitig und Lazarus immer wieder gut zugeredet haben. Er wird noch rechtzeitig kommen, Lazarus, mach dir keine Sorgen. Jesus ist dein Freund, er kann Wunder tun, er ist der, der es tun wird. Mach dir keine Sorgen, es wird alles gut werden. Aber je länger Jesus fortbleibt und je schwächer Lazarus wird, desto unwahrscheinlicher ist es für die Geschwister, noch an ein Wunder zu glauben. Aber sie klammern sich daran wie an einen Strohhalm. Für uns scheint es vielleicht inzwischen unmöglich, aber Jesus wird es tun. Jesus kann es immer noch tun. Er ist unser Freund. Und dann passiert das, was sie niemals gedacht hätten. Lazarus stirbt. Aus. Vorbei. Jetzt ist es zu spät. Und Jesus ist nicht gekommen. Jesus, auf den sie alle ihre Hoffnung gesetzt hatten. Hoffnungslos enttäuscht. 4 Tage später, mitten in der Trauerwoche, bekommt Martha die Nachricht, dass Jesus vor der Stadt ist. Sofort läuft sie aus der Stadt und ihm entgegen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was in ihr drin abgegangen sein muss, wie es in ihr ausgesehen haben muss. Tief enttäuscht von diesem Freund, der hätte helfen können, aber es offensichtlich für wichtiger hielt, irgendwas anderes zu tun. Und als sie ihm entgegenläuft, brechen die Gefühle in den ersten Worten aus ihr heraus. Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Jesus, wenn du nicht zu spät gekommen wärst, wenn du gesehen hättest, wie wichtig uns das ist, dann wäre das alles nicht passiert. Dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Ich dachte, du liebst uns. Und wir haben dich doch sogar darum gebeten, wir haben dir gesagt, wie wichtig uns das ist. Wo warst du, Jesus? Aber auch so weiß ich, Gott wird dir alles geben, was auch immer du ihn bittest. Kurz blitzt noch einmal dieser Hoffnungsfunke auf, an den sich die Geschwister in den letzten Tagen festgeklammert haben. Es wird allerdings schnell deutlich, dass sie nicht mehr erwartet, dass Jesus jetzt noch eingreift. Es ist eher ein Zurückschauen, ich weiß trotzdem, dass du es hättest tun können, wenn du gewollt hättest. Aber eigentlich hat sie keine Hoffnung mehr. Sie ist hoffnungslos enttäuscht. Während Lazarus im Grab liegt, erleben sowohl Martha als auch Maria ihren eigenen persönlichen Grabmoment. Die Situation scheint komplett auswegslos. Sie können nichts mehr tun. Und auch Jesus, von dem sie alles erwartet haben, hat nicht gehandelt. Und gerade diese Enttäuschung, diese enttäuschte Hoffnungslosigkeit, diese enttäuschte Erwartung scheint wie der Grabstein zu sein, der sich für ihre eigenen persönlichen Gräber rollt. Auch als Christen erleben wir, glaube ich, immer wieder solche Grabmomente. Momente, in denen wir von Gott hoffnungslos enttäuscht sind, wo plötzlich etwas von dem Vertrauen zerbricht, das wir in Jesus gehabt haben. Wir haben alles von ihm erwartet und er hat nicht gehandelt. Wo es ein zu spät zu geben scheint, alles hoffnungslos ist. Gott, ich habe die ganze Zeit, in der es in unserer Ehe so schwierig war, gebetet. Ich habe erwartet, dass du noch was tust. Ich habe alles dafür gegeben, dass sie nicht zerbricht. Und selbst als es mir hoffnungslos schien, habe ich noch erwartet und gehofft, dass du eingreifst und ein Wunder tust und Heilung schenkst. Und trotzdem sitze ich jetzt vor den Scheidungspapieren. Wo bist du, Jesus? Warum hast du nichts getan? Ich dachte, du liebst mich. Jesus, als mein Vater diesen Tumor diagnostiziert bekommen hat, da war ich ja noch hoffnungsvoll, optimistisch. Ich habe erwartet, dass du Wunder tun kannst. Du hast gesagt, uns werden alle Dinge zum Besten dienen. Und ich habe gehofft, ich habe gebetet, meine Freunde haben gebetet, meine Familie haben gebetet. Und trotzdem muss ich jetzt zusehen, wie mein Vater hier beerdigt wird. Ich dachte, du liebst mich. Warum hast du nichts getan? Wo bist du in all dem? Solche oder ähnliche Erlebnisse können alles über den Haufen werfen, was wir geglaubt haben, über Jesus zu wissen. Ist es etwa doch nicht der liebende Gott, der sich um uns persönlich kümmert? Plötzlich fühlt es sich so an, als wäre Gott so fern wie noch nie in unserem Leben. Wir sind in einem Grab der hoffnungslosen Enttäuschung gefangen, aus dem es keinen Ausweg zu geben scheint. Und wir dürfen dem Raum geben. Ich glaube, wir müssen es sogar tun, damit Veränderung und Heilung passieren können. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir in der Gemeinde so Fragen nicht zulassen dürfen. Wie kann ich Gott hinterfragen? Wie kann ich seine Beweggründe anzweifeln? Er ist doch gut und irgendwie muss ich ihm da doch vertrauen. Da sagen wir lieber schnell, dass alles okay ist, wenn wir gefragt werden, wie es uns geht, auch wenn gerade überhaupt nichts bei uns in Ordnung ist. Wenn wir der Enttäuschung aber Raum geben, wenn wir zugeben, dass es unseren Herzen gerade so richtig finster ist, wenn wir merken, dass wir gerade das Gefühl haben, dass Gott uns so fern ist wie noch nie, dann fangen wir an, uns mit unseren Enttäuschungen auseinanderzusetzen, unsere Erwartungen an Jesus zu hinterfragen. Was weiß ich eigentlich über diesen Gott, über diesen Jesus? Ich habe gedacht, er würde eingreifen, aber das hat er nicht. Wer ist er? Wie ist er? Warum entspricht sein Handeln nicht dem, was ich erwartet habe? Vor einiger Zeit war ein Bekannter von mir krank, hatte Grippe, Husten, Schnupfen, Erkältung, Kopfschmerzen, Halsschmerzen, das volle Programm. Bisschen ärgerlich, aber erstmal nichts Besonderes. Besonders wurde es dadurch, dass es für ihn zu einer echten Glaubensprüfung wurde. Er ist noch nicht lange Christ und als ich gehört habe, dass er krank ist, habe ich ihm eine kurze Nachricht geschrieben, wie es ihm geht. Zurück kam eine 5-minütige Sprachnachricht. Arndt, in den letzten Tagen geht es mir nicht gut. Ich bin krank, hab Schmerzen und bin schlapp. Das lässt mich gerade voll an Gott zweifeln. Ob das mit Gott alles stimmt und ob er mich wirklich liebt. Wenn das mit Gott alles so stimmt, dann kann das doch echt nicht sein. Wenn er mich wirklich liebt, wie kann ich da krank werden? Und ich habe doch sogar dafür gebetet, dass Gott die Krankheit wegnimmt. Aber irgendwie passiert nichts, ich habe immer noch Grippe. Das klingt für uns jetzt erstmal ziemlich fremd. Gott sagt ja nirgends in der Bibel, dass er dafür sorgt, dass wir niemals mehr Grippe haben werden. Aber für meinen Bekannten war das ein echter Grabmoment. Seine Erwartung war, dass Gott ihn liebt und dass er deswegen niemals zulassen würde, dass er krank wird. Und als er dann doch krank wurde, konnte es entweder diesen liebenden Gott nicht geben oder seine Erwartungen an Gott waren nicht gerechtfertigt. Martha und Maria hatten eine ähnliche Erwartung. Wenn Jesus da ist, solange Jesus da ist, wird uns nichts Schlimmes passieren. Und ich glaube, dass auch wir ganz oft ähnliche Erwartungen an Gott haben. Wenn Gott uns liebt, dann wird er doch nicht zulassen, dass unsere Ehe in die Brüche geht. Wenn Gott uns wirklich liebt, dann wird er doch nicht zulassen, dass ein geliebter Freund viel zu früh stirbt. Wenn Gott uns wirklich liebt, dann wird er es doch nicht zulassen, dass ich krank werde und meine gesamten Zukunftspläne in den Wind schreiben muss. Dass ich die Prüfung nicht bestehe. Dass ich mich einsam und leer fühle. Gott enttäuscht uns. Er zeigt uns auf, wo wir falsche Erwartungen haben oder Hoffnungen, die nicht in ihm und seinen Verheißungen für uns begründet sind. Wir glauben oft, dass Gott uns genau auf die Weise lieben muss, genau auf die Weise handeln muss, wie wir das für gut und richtig halten. Wenn Gott uns enttäuscht, dann ist das schmerzhaft. Es tut weh und wir dürfen und müssen dem Raum geben. Und trotzdem ist diese Enttäuschung auch gut. Eine Enttäuschung im wahrsten Sinne des Wortes. Gott enttarnt falsche Erwartungen, falsche Hoffnungen, falsche Bilder von ihm selbst. Und zwar so, dass er nicht so handelt, wie wir es von ihm erwarten und erhoffen. Und über den Grabstein unserer falschen Erwartungen hinweg ergibt sich so die Möglichkeit, ein bisschen mehr zu sehen, wie Gott wirklich ist. Die falschen Erwartungen aufgeben. Schön und gut. Aber Lazarus ist jetzt nun mal gestorben. Die Ehe ist jetzt nun mal in die Brüche gegangen. Ich habe die Stelle jetzt nun mal nicht bekommen. Lässt Jesus das etwa kalt? Ist ihm egal, was mit mir ist? Vor etwa 2 Jahren kam ein guter Freund auf mich zu und erzählte mir, dass er Depressionen hat, schwere Depressionen. Und dass er immer wieder dafür gebetet hatte, aber dass Gott die Depression einfach nicht wegnahm, dass er keine Heilung schenkte. Er fragte mich, wie kann Gott das zulassen, Arndt? Wieso nimmt er die Depression nicht einfach weg und heilt mich, wenn ich ihm darum bitte? Meine erste Reaktion war, Gott zu verteidigen. Ich weiß, dass es für dich vielleicht gerade schwer ist. Ich weiß, dass es für dich vielleicht gerade nicht so aussieht, aber Gott ist 100% gut. Und er hat einen Plan für dich, der besser ist als alles, was du dir jemals vorstellen könntest. Gott macht keine Fehler und irgendwann wird er auch bei dir das Beste daraus machen. Es ist doch gar nicht so schlimm. Schau nach vorne auf das, was noch kommt, was Gott verheißen hat. Unsere erste Reaktion auf Leid, Elend und Enttäuschung ist oft, dass wir das Leid kleinreden und stattdessen auf einen späteren Moment vertrösten, in dem Gott seinen Plan umsetzen wird. Ich höre unter Christen so oft den Satz, ja, es ist schon echt schlimm mit deinem Leid, aber komm jetzt, reiß dich mal zusammen. Gott hat einen Plan und es wird schon gut werden. Irgendwann wird es gut. Diese Reaktion entspricht aber überhaupt nicht dem, was im Fall Lazarus Jesus tut. Im Gegenteil. Was tut Jesus? Immer wieder kommen Verse, in denen klar wird, dass Jesus einen Plan hat, dass er Lazarus von den Toten auferwecken will. Und dennoch schweigt er, als Martha und Maria ihn anklagen. Er sagt nicht, wenn ihr nur einen Funken mehr Glauben hättet, dann würdet ihr jetzt nicht hier sitzen und weinen, weil ihr wüsstet, dass ich ihn zum Leben auferwecken will. Also hört jetzt auf zu heulen, kommt mit und schaut euch an, wie ich ein Wunder tue und wie ich euren Bruder wieder zum Leben erwecke. Nein. Er macht Martha gegenüber kurz die Hoffnung der Auferstehung deutlich. Dein Bruder wird auferstehen. Doch als sie das nicht wörtlich versteht und es auf die spätere Auferstehung der Toten bezieht, korrigiert er sie auch nicht. Dann lässt Jesus sich zum Grab führen. Herr, komm mit und sieh, wo wir ihn hingelegt haben. Als Jesus das Grab und die damit verbundene Endgültigkeit des Todes sieht, wird seine Reaktion im kürzesten Vers der ganzen Bibel beschrieben. Jesus weinte. Jesus weinte. Er sieht das Grab. Er sieht den Tod seines Freundes und er weint. Er sieht den Schmerz der Schwestern und er weint. Obwohl er in diesem Moment schon ganz genau weiß, dass er nur wenige Augenblicke später Lazarus wieder zum Leben erwecken wird. Obwohl er weiß, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sieht er diesen Moment des Leidens. Die Perversion dieses Augenblicks und ist zutiefst erschüttert, fühlt mit denen, die dieses Unglück trifft. Jesus ist nicht der kaltherzige Gott, der seinen Plan durchsetzt und wir sollen halt mal darauf vertrauen. Nein, er ist der Gott, der uns lieb hat wie Lazarus, der zu uns sagt, zeig mir dein Leiden, zeig mir dein Grab, deine Enttäuschung, deine Verzweiflung, deine Hoffnungslosigkeit. Und er ist der Gott, der sich in unser Leiden mit hineinnehmen lässt, den die Perversion der Situation nicht kalt lässt. Es ist pervers, dass du leiden musst. Deine zerbrochene Ehe ist mir nicht egal. Deine Krankheit ist mir nicht egal. Deine Hoffnungslosigkeit ist mir nicht egal. So habe ich es mir nicht gedacht. Ich sehe dein Leiden und leide mit dir. Ich sehe deine Trauer und trauere mit dir. So oft habe ich das Gefühl, dass wir uns als Christen in der Gemeinde irgendwie nicht dazu ermutigen zu trauern. Denn Gott hat ja einen Plan. Es wird schon irgendwie gut werden. Ja, Gott hat den Plan. Jesus hatte auch bei Lazarus einen Plan von Anfang an. Und dieser Plan ist absolut perfekt. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass wir jetzt Leid erleben. Dass wir jetzt ganz und gar nichts in Ordnung ist. Dass wir jetzt miterleben müssen, wie ein geliebter Mensch stirbt. Wie unser Zukunftsplan wegen einer Krankheit zerbricht. Wie unsere Ehe scheitert. Und Jesus ist nicht der Besserwisser, der kommt, Vertrauen verlangt und verständnislos auf deine Tränen sieht, weil es ja eh gut wird. Nein, er ist der sich in dein Leid hineinbegibt. Der dich lieb hat. Der am Grab deines Lebens steht und deine Schmerzen mitempfindet und weint, weil er so traurig und wütend über das Unrecht ist, das du gerade erfahren musst. Gott ist ein liebender Gott, der mit uns leidet. Aber Gott ist mehr. Jetzt ist Jesus da. Er steht vor dem Grab. Er weint mit seinen Freunden. Aber Maria und Martha erwarten nichts mehr von Jesus. Wie auch? Jetzt ist ja wirklich alle Hoffnung zu spät. Lazarus ist tot. Das Grab ist verschlossen. Und weil Jesus noch 2 Tage später kam, ist Lazarus auch schon seit 4 Tagen tot. In der jüdischen Tradition damals wurde angenommen, dass die Seele eines Menschen seinen Körper nach 3 Tagen erst verlässt. Aber es war der 4. Tag. Das heißt, auch das war bereits passiert. Jesus war einfach zu spät gekommen. Als Jesus das erste Mal Martha begegnet war, hatten die beiden kurz miteinander gesprochen. Nachdem Martha Jesus anklagend angesprochen hatte, hatte Jesus gesagt, dein Bruder wird auferstehen. Durch Marthas Antwort wird schnell klar, dass sie keine konkreten Erwartungen mehr an ihn hat. Ja, ich weiß, Herr, am Tag der Auferstehung werden alle Menschen auferstehen. Sie versteht nicht, dass Jesus davon spricht, dass er ihren Bruder leiblich auferwecken will. Gefangen in ihrem Grab aus Enttäuschung scheint sie nur die Phrasen runterzusprechen, die sie gelernt hat. Ein schwacher Trost auf eine offene Wunde, wie auch wir ihn uns immer wieder zusprechen. Ja, ich weiß schon, irgendwann, wenn alle Toten wieder auferstehen, schon klar. Ja, ich weiß schon, Gott hat einen Plan mit dem, was er gerade tut. Es wird schon irgendwann irgendwie gut gehen. Aber jetzt gerade, jetzt hilft er mir nicht weiter. Die Lage ist aussichtslos. Oft erlebe ich das auch. Ja, irgendwann wird es kein Leid mehr geben. Irgendwann werden wir bei Gott sein. Und Jesus ist ein liebender Gott, der sich in unser Leid hineinbegibt und mit uns leidet. Wir sind ihm nicht egal. Aber angesichts des erlebten Unrechts, des Leides, der absoluten Hoffnungslosigkeit und der hoffnungslosen Enttäuschung bleibt irgendwie doch ein schaler Geschmack im Mund zurück. Hoffnungslos enttäuscht. Gott hält die Enttäuschung der Schwestern aus. Jesus hält die Enttäuschung der Schwestern aus. Er leidet mit ihnen. Und dann ist er bereit, ihnen ein bisschen mehr zu zeigen, wer und wie er wirklich ist. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Glaubst du das, Martha? Plötzlich spricht Jesus Martha direkt an. Seine Ausdrucksweise ändert sich. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ich bin. Nicht, irgendwann werde ich dafür sorgen, dass alle Menschen auferstehen. Nicht, ja, irgendwann wird Lazarus wieder leben in einer unbestimmten Zeit. Nicht, ja, irgendwann reiße ich dich aus deinem Grab der Hoffnungslosigkeit heraus. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Plötzlich bekommt die Hoffnung ein Gesicht. Jesus nimmt die Hoffnung auf eine ferne Zukunft und bringt sie in die Gegenwart hinein, in greifbare Nähe, bezieht sie auf sich, gibt der Hoffnung einen Namen. Ich bin. Und er fordert Martha ganz konkret heraus. Glaubst du das, Martha? Jesus kommt. Er leidet mit. Und doch geht er einen Schritt weiter. Er sieht Martha in ihrer Hoffnungslosigkeit, in ihrer Enttäuschung, in ihrem Schmerz und er streckt ihr die Hand entgegen. Ich bin die Auferstehung und das Leben, Martha. Ich kann dir Leben geben, das nicht von äußeren Umständen abhängig ist. Selbst wenn du stirbst, wirst du leben. Glaubst du das? Und Martha entscheidet sich, ihm zu vertrauen. Sie gibt ihren Widerstand auf, nimmt die Hand, die ihr entgegengestreckt wird. Ja, Herr, ich habe immer geglaubt, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Plötzlich ändert sich was in der Geschichte. Nur eine Nuance. Die äußeren Umstände sind genau die gleichen. Die Hoffnungslosigkeit ist nach wie vor da. Lazarus ist nach wie vor tot. Aber Martha hat ihren Glauben bekannt. Jesus hat ihr in ihrem schwierigsten Moment die Hand hingestreckt, mitten in ihrem Grab. Und Martha ergreift sie und vertraut diesem Mann, den sie nicht versteht und der ihre Erwartung nicht einmal annähernd erfüllt hat. Jesus tut genau das Gleiche für jeden Einzelnen von uns. Wir sind gefangen in unserem Schmerz, unserer Enttäuschung, unserer Trauer, unserer Hoffnungslosigkeit. Wo bist du, Jesus? Jesus lässt der Enttäuschung Raum. Ja, er begibt sich sogar mitten in unser Leid. Es lässt ihn nicht kalt. Aber dann, am tiefsten Punkt, wo es keinen Ausweg zu geben scheint, zeigt er uns ein Stück mehr, wer er ist. Die Auferstehung. Das wahre Leben. Auch wenn es jetzt gerade nicht so aussieht, ich will dir Leben schenken, das nicht von äußeren Umständen abhängig ist. Leben, wie ich es mir für dich vorstelle. Und er streckt unsere Hand auch zu uns aus. Glaubst du das? Wir müssen Jesus nicht perfekt kennen, bevor wir uns ihm anvertrauen. Wir müssen nicht jeden Weg verstehen, den er geht. Wir müssen auch nicht verstehen, warum er nicht immer unseren Erwartungen entspricht. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass er auch im Leiden bei uns ist, dass es ihm nicht egal ist und dass er uns in ein neues Leben führen möchte, in dem wir mehr und mehr von ihm entdecken dürfen. Als Jesus am Grab steht, befiehlt er schließlich, den Stein wegzurollen. Und dann ist es Martha, die Martha, die eben noch bekannt hat, dass er die Auferstehung ist, dass er der Messias ist, die ihm widerspricht. Herr, inzwischen muss der Gestank schrecklich sein. Denn er ist schon seit 4 Tagen tot. Sie scheint immer noch nicht verstanden zu haben, dass Jesus nicht nur hier ist, um mit ihnen zu trauern, sondern um Lazarus neu zum Leben zu erwecken, wirkliche Veränderungen in ihrer aktuellen Situation zu bewirken. Und Jesus sagt es ihr noch einmal, habe ich dir nicht gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du glaubst? Habe ich dir nicht gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du glaubst? Dann betet Jesus noch einmal und ruft schließlich Lazarus aus dem Grab heraus. Er wird zum Leben erweckt. Ich kann mir vorstellen, dass in diesem Moment unglaublich viel in Marthas Kopf ablief. Moment, ich werde die Herrlichkeit Gottes sehen? Was meint er? Das klingt nicht, als wolle er nur noch ein letztes Mal Lazarus sehen. Aber er wird doch nicht. Nein, das kann nicht sein. Lazarus ist doch wirklich tot. Da ist doch nichts mehr zu machen. Und in dem Moment, in dem Lazarus aus dem Grab herauskommt, muss es ihr wie Schuppen von den Augen gefallen sein, dass Jesus nicht zu spät gekommen war, sondern genau zum richtigen Zeitpunkt. Dass sie ihm viel zu wenig zugetraut hatte. Dass er tatsächlich die Auferstehung und das Leben war. Und dass die Auferstehung zum wahren Leben nicht irgendein schwacher Trost für die Zukunft war, sondern real. Und dass die Auferstehung jetzt, hier, in ihrem Leben und dem Leben von Maria und Lazarus begann. Dass Jesus sie enttäuscht hatte, aber nicht, weil er sie liebte, sondern weil er sie liebte und ihr zeigen wollte, wie viel größer er war, als sie es sich erträumt hatte. An dem Punkt ist es mir schwierig gefallen, meine Worte zu finden und die Predigt zu Ende zu schreiben, weil plötzlich so viel zusammenkommt und das ganze Bild sich zusammenfügt. Und ich möchte euch einfach jetzt ein bisschen unsortiert noch 2 Gedanken mit auf den Weg geben. Der eine ist die Diskussion von Jesus mit seinen Jüngern, bevor sie sich auf den Weg gemacht haben. Die Jünger wussten genau, wenn Jesus jetzt nach Bethanien geht, begibt er sich in absolute Todesgefahr. Schon vor kurzem hatten die Juden versucht, ihn zu steinigen und deswegen waren sie auch aus der Gegend geflohen. Und Jesus wiegelt es ab und macht deutlich, er weiß um die Todesgefahr. Und das Zeichen dieser Auferstehung, das Wunder, das er tut, wird später dazu führen, dass die Juden ihn gefangen nehmen und ans Kreuz nageln lassen. Jesus geht den Weg nach Bethanien. Jesus begibt sich in Todesgefahr und schließlich stirbt Jesus sogar, damit Lazarus leben kann. Jesus geht für uns ans Kreuz. Jesus begibt sich für uns in Todesgefahr. Er leidet nicht nur mit uns. Jesus ist ein Gott, der für uns leidet, damit wir echtes Leben haben dürfen. Und Jesus enttäuscht die Erwartung. Aber er enttäuscht die Erwartung, um zu zeigen, dass er Dinge tun kann, die wir nicht mal erwarten könnten, die viel größer sind als alles, was wir uns jemals vorstellen können. Jesus ruft die Schwester und Jesus ruft Lazarus zu einem wahren Leben heraus, das nicht von unserem Leben und Sterben hier auf der Erde abhängt, das höher steht als das alles, das nicht abhängig ist von dem, was wir hier erleben, sondern einzig und allein von ihm abhängt. Erst deswegen, weil Lazarus im Grab war, erst deswegen, weil Lazarus völlig tot war, ist hinterher sichtbar, dass es alleine Jesus ist, der das neue Leben geschenkt hat. Ich glaube, dass Jesus Grabmomente zulässt, damit wir hinterher merken und sehen, dass er viel mehr tun kann und dass er uns zum Leben, zum wahren Leben rausruft. Hoffnungslos enttäuscht, wenn Gott unseren Erwartungen nicht gerecht wird. Jesus liebt dich nicht nur so sehr, dass er dir Gutes tun will. Jesus liebt dich so sehr, dass er zu spät kommt, deine Hoffnung enttäuscht. Denn nur da, wo er nicht tut, was du für gut hältst, kann er dir zeigen, wie viel größer sein Plan für dich wirklich ist. Jesus sieht dich in deinem Grab der Verzweiflung, des Schmerzes, des Kummers. Und er weint über der Ungerechtigkeit und dem Leid, das du durchmachen musst. Er leidet mit dir. Aber er leidet auch für dich, als er ans Kreuz geht, um dir den wahren Weg oder um dir den Weg zum wahren Leben in der Gegenwart Gottes freizumachen, in der du immer wieder neu Trost und Heilung erfahren darfst. Er lädt dich ein zu einem Leben, das so viel mehr zu bieten hat, als du es jemals erwarten könntest. Und er fragt auch dich: Glaubst du mir? Ich möchte noch beten. Jesus, danke, dass du größer bist. Danke, dass du größer bist als alle unsere Erwartungen, als all unser Leid, als all unser Schmerz. Danke, dass du ein Gott bist, der den großen Blick hat und der über das sieht, was wir hier gerade erleben und dem es trotzdem nicht egal ist. Denn unser Leid kommt, der mit uns fühlt, der mit uns leidet, der dem es nicht egal ist, der über der Ungerechtigkeit und dem Schmerz weint, das wir durchmachen müssen. Und ich möchte dich bitten, dass du unseren Blick immer mehr öffnest für den Horizont, den du für uns bereithältst, dass wir lernen, uns von dir abhängig zu machen und von deinen Worten und von deinen Verheißungen und von dem, was du für uns getan hast. Ich möchte dich bitten, dass wir in all dem Schlechten und all dem Schlimmen, was wir hier erleben, immer wieder neu dich erleben dürfen und dich sehen dürfen und verstehen können, dass du auf uns wartest am Ende von all dem. Und ich möchte dich bitten, dass du uns mutig machst, deine Hand zu ergreifen und den nächsten Schritten deine Nähe zu machen und auf dich zuzugehen, Jesus. Ich möchte dir danken, dass du uns bedingungslos liebst. Amen.